Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich den Thomas Haas bei mir zu Gast. Der Thomas ist Unternehmer, Strategieberater und Autor vom Buch Agile Strategieentwicklung. Thomas, herzlich willkommen.
Stefano, merci für die Einladung und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und über Digitalisierung und Agilität und Unternehmertum zu reden.
Ja, das geht mir im Fall genau gleich, Thomas. Damit wir das Verständnis gerade von Anfang an bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen auf der gleichen Ebene bringen. Was ist denn Agilität?
Agilität, ganz einfach gesagt, ist die Fähigkeit, können auf Veränderungen zu reagieren. Und meistens merkt man das gar nicht so, dass man ja agil ist, sondern es kommt eher zum Tragen, wenn man eben überfordert ist mit der aktuellen Situation. Bei Unternehmen und insbesondere auch KMUs drückt sich das aus, dass man entweder das Gefühl hat, es geht alles viel zu schnell und man kommt nicht nachher, insbesondere nicht nachher mit Entscheiden. Neue Konkurrenten, neue Technologie, links und rechts, andere Produkte und Dienstleistungen, die kommen, Kunden, die einem überfordern, sodass das Gehetzte, das ist der eine Aspekt, wo dann die Leute nach Agilität rufen oder schreien. Und der andere, wo man oft sieht, ist die wachsende Komplexität. Heute ist ja fang jedes Produkt nicht mehr einfach ein einfaches Produkt, sondern es hat sicher noch irgendwo eine Software drin und eine App dazu und einen Prozess. Und das alles zu überblicken und können smart entscheiden dort drinnen, auch das kann überfordern. Und so die Entscheidungsfindung in komplexen Situationen, das ist ein anderer Aspekt, wo man mit Agilität adressiert. Oder eben, wenn man das schaffen will, dann ist man agil.
Also grundsätzlich geht es auch darum, dass ich ja auf Veränderungen, wie du ja gesagt hast, quasi kann reagieren. Aber was, wenn wir jetzt das im KMU-Kontext ein bisschen, wenn wir uns in die Situation versetzen, wo es KMUs vor allem betrifft. Wie kann ich mich denn überhaupt als KMU agil aufstellen? Oder ist das etwas, wo ich ja, ich sage jetzt mal, bei kleineren wahrscheinlich eher mal automatisch oder wie so ein bisschen unbewusst stattfindet vermutlich, oder? Weil jeder macht ein bisschen alles und man kommt von rechts nach links und sowieso. Oder habe ich da ein falsches Bild?
Ja, dass jeder macht ein bisschen alles und hilft auch mit. Das sieht man vor allem bei jetzt Kleinunternehmen oder sehr kleinen. Ich sage jetzt Strukturen von oder mit weniger als 50 Mitarbeitenden, wo dort Agilität kann helfen oder agile Methoden ist, dass man das, was man alles aus dem Bauch raus macht und einfach spontan in eine Systematik rein tut und durch das dann so ein bisschen gezielter und kraftvoller vorwärts kommt, weniger umhypert und hüstert, sondern gezielt daher geht. Also ein einfaches Beispiel sein, etwas, was man viel sieht, die vielen Methoden oder Techniken, ist so, dass systematische Prozesse verbessern oder zurückschauen in der Retrospektive, dass man sich alle zwei Wochen oder einmal im Monat ganz bewusst Zeit nimmt und zusammenkommt, entweder in einem Team oder in einer Abteilung oder sogar im ganzen Unternehmen und dann auch ganz gezielt noch Veränderungsmöglichkeiten sucht, um besser zu werden. Sei das weniger Fehler machen in den Prozess, zum Kundenreklamationen reduzieren oder zum effizienter zusammen schaffen, also schlanker sich aufstellen. Man kann auch mit ganz wenigen Leuten sehr kompliziert schaffen. Oder wie schaffen wir es, näher zu den Kunden herzukommen, die Kundenstimmen, die vielleicht da sind, dass wir die besser hören, so dass wir besser auf unsere Kunden können reagieren, unsere Dienstleistung oder unsere Produkte entsprechend können anpassen. So Sachen funktionieren schon bei sehr kleinen Unternehmen, also bei Kleinstunternehmen kann das wertvoll sein, wenn man das gezielt und strukturiert macht.
Und wenn wir jetzt da gerade einmal konkrete Tipps den KMUs, sagt das jetzt Kleinst- oder Mittelunternehmen, möchte geben, was könnte so ein bisschen der erste Schritt in die ganze Agilität sein? Also, oder anders gefragt, vielleicht nur zuerst, sind hierarchische Strukturen das Gegenteil von Agilität?
Das ist jetzt eine gute Frage. Sind wir hierarchisch eher in der Lage, auf Veränderungen zu reagieren, als nicht hierarchisch? Ich werde diese Frage vielleicht einen Moment zurückstellen und das andere nämlich, was ist der erste Schritt? Und der erste Schritt ist, zu verstehen, welches Problem wird die eigentlich lösen. Was wir viel sehen bei Kundinnen und Kunden, so, wir müssen jetzt agil sein, oder da ich habe gehört, irgendjemand hat flache Hierarchien eingeführt, oder Selbstorganisation, das wollen wir jetzt auch machen. Und dann machen wir irgendetwas, wo vielleicht eine gute Idee ist, aber vielleicht nicht zwingend die Richtung, weil man selber in einer ganz anderen Situation innen ist. Also, welches organisatorische Problem oder Ablaufproblem wollen wir lösen? Ist es, befürchten wir, dass uns Kunden davonlaufen? Sind unsere Dienstleistungen oder unsere Produkte nicht mehr gut genug? Befürchten wir, dass sie heute zwar gut sind, aber morgen nicht mehr gut genug? Wollen wir den Anschluss verpassen? Haben wir eine Kultur, die ein bisschen träge ist? Es schaffen zwar alle schön brav ihre Sachen, aber neue Ideen umsetzen fällt uns schwer. Die guten Ideen, die wir im Unternehmen werden nicht gehört, können nicht umgesetzt werden. Oder haben wir ein Problem in der Leistung, dass man gefühlt zu langsam ist, zu ineffizient, zu teuer, oder befürchten, dass wir in Zukunft zu teuer sind und dann an Bedeutung verlieren. Und so eine Klarheit zu haben, wo stehen wir eigentlich und was müssen wir anpacken, damit es uns in der Zukunft besser geht, das ist der wirklich wichtigste erste Schritt. Und ohne den kann man ganz viele interessante Sachen machen, wo im schlimmsten Fall noch mehr Probleme verursachen, als man schon hat.
Okay. Also das heisst grundsätzlich, man muss sich auch dessen zuerst mal bewusst sein, eben, ich finde das wirklich gut, was du gesagt hast, was für ein Problem möchte ich lösen? Das ist eine ganz wichtige und essentielle Frage, wo sich jeder natürlich selber und individuell soll und kann beantworten. Spannend, ja. Und nochmal auf die Frage zurück mit der Hierarchie und Agilität.
Ja, da wäre jetzt die Frage eigentlich, welche Probleme lösen flache Hierarchien? Oder könnten flache Hierarchien lösen? Und da gibt's so unterschiedliche. Das eine ist, durch mich hat die Probleme, die sich Unternehmen stellen, auch kleine in drei Kategorien einteilen. Das eine ist so die kundenseitige oder marktseitige Umfeld. Also Produkt, die Eigenschaften von dem Produkt, die Qualität von dem Produkt, die Fähigkeit, Leistungen zu den Kunden bringen, Kundenzufriedenheit auf Seite, Topline, Umsatzseite. Auf der Gegenseite haben wir eine Bottomline, Kostenseite, Effizienz, Qualität in den Produkten, gehen sie auseinander, sie sind gut zusammengebaut, die Leute an dem Telefon oder in der Interaktion mit den Kunden sind sie freundlich und können sich darauf eingehen. So. Und das dritte Feld ist die Kultur, wo man aufspannen kann, wie ist der Umgang untereinander, kommen wir in den Schlag, helfen wir einander, wie funktioniert das. Und jetzt, wenn wir auf die Hierarchie schauen, dann hat eine flache Hierarchie kann helfen, eine andere Unternehmenskultur machen, wo man sagt, wo heute die heutigen Generationen eher schätzen, dass man sich selber einbringen kann, selber eher kann verwirklichen, selbstgesteuerter kann unterwegs sein. Das ist ein Weg, um mit flachen Hierarchien herzubringen. Da ist man vielleicht nicht unbedingt schneller oder schafft Komplexität, aber man hat eine andere Kultur geschafft. Das andere ist, wenn wir mehr Kundennähe suchen, dann wenn die Leute, die direkt mit den Kunden zu tun haben, mehr Befugnis haben, auch direkt zu handeln, das Feedback, das die Kunden haben oder was die Kunden sagen, können einbringen, selber entscheiden, Produkt, Eigenschaften selber bestimmen, Produktdesign mehr einbringen, dann haben wir dort flachere Hierarchien. Und auf der dritten Ebene von der Zusammenarbeit in den Prozessen, dort ist es, wenn man den Leuten Hoheit gibt, ihre Arbeitsweise selber zu gestalten. Also wie tun wir zusammenarbeiten, wer geht woher, und da brauche ich nicht unbedingt, es kann sein, aber nicht unbedingt der Vorgesetzte, wo man sagt, was man machen muss. Vieles können wir auch selber untereinander ausjassen.
Und was ist denn deiner Meinung nach, also was muss in der Unternehmung gegeben sein, damit ich eben so, ich sage jetzt mal, eher als Mitarbeitende in die Eigenverantwortung komme?
Das ist eine ganz gute Frage. Interessanterweise bin ich überzeugt, und die Erfahrung zeigt, es braucht klarere Strukturen und Rahmenbedingungen, damit ich in die Eigenverantwortung komme. Also nicht, du kannst jetzt selber, mach mal. Dann sind die Leute meistens orientierungslos und wissen nicht so recht, was machen darf ich, woher, sondern als Vorgesetzter oder aus der Firmenführung raus, vielleicht auch als Besitzer, als Aktionär in einer kleinen Firma, ist es wichtig, dass ich ganz klar ein Spielfeld definiere. Da kannst jetzt du selber entscheiden, was sind die Regeln dazu, auch welche Kompetenzen, also Entscheidungsbefugnis hast du drin, um dann dich einbringen. Wenn das nicht klar ist, dann schafft man eher Verunsicherung, sowohl für die einzelnen Personen, allenfalls auch Knatsch, weil dort die einen entscheiden etwas, was die anderen das Gefühl hat, das wäre eher ihr Thema. Darum ist es wichtig, klare Regeln, Rahmenverbindungen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Und das kann man sehr gut auch zusammen ausjassen. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich als Firmenbesitzer oder als Geschäftsführer das vorgebe, sondern ich kann ja mal eine Idee in den Raum stellen und dann machen wir einen kleinen Workshop zusammen und so spüren, was funktioniert das für mich, wie viel Verantwortung bin ich auch bereit zu übertragen dir und du sagst, was würdest du eigentlich gerne übernehmen und wie weit getraust du dir auch, Verantwortung zu übernehmen. Und das Ganze kann man dann natürlich auch in so einen Prozess hineinpacken, wo man sich einst im Monat oder einst im Quartal wieder darüber unterhaltet, wie funktioniert das für uns? Funktioniert es auch besser? Verschwindet das Problem, das wir sehen? Und die uns dann dort entsprechend weiterentwickeln.
Ich meine, das Thema Verunsicherungen, das ist irgendwo durch, ist das ja auch menschlich, dass das entsteht. Auch wenn ich von einer, sagen Sie, hierarchischen Struktur hin zu einer agilen Methode auch in der Projektabwicklung natürlich tun switchen, dann bringt das irgendwo durch eine gewisse Verunsicherung, weil, ja, der Chef gibt vor oder sagt, ja, wieso setzen wir das nicht um? Im Idealfall holt man die anderen mit. Ich weiss nicht in der Praxis, wie viel Mal das effektiv so stattfindet, dass man wirklich quasi, ja, das die Mitarbeitenden abholt oder ob der Geschäftsführer dann sagt, okay, ich habe einen Workshop teilgenommen von Thomas, ich finde das eine gute Sache, setzen wir es um.
Braucht die, also wir erleben schlussendlich alles. Viel, oft auch Leute, die begeistert sind oder etwas wollen verändern im Unternehmen und dann eine Veranstaltung besuchen irgendwo bei uns oder anderen Orten und heimgehen, also heim zurück ins Unternehmen und sagen, liebe Kollegen, liebe Chefinnen, Vorgesetzte, lass uns was bewegen. Das ist das eine, das sehen wir. Und das andere ist, wie du es geschildert hast, dass Leute, die Verantwortung tragen, sich inspirieren und das dabei umsetzen. In diesem Prozess ist es sehr wichtig, dass gerade auch die Führungspersonen Sicherheit geben den Leuten auf dem Weg. Und das ist eine von der grossen Herausforderungen. Wir beschreiten einen Weg, wo wir vielleicht nicht so recht selber wissen, wie das eigentlich aussieht. Wir haben keine Vorstellung, wie die künftigen Strukturen sind, wie Verantwortungen aussehen, wie wir uns organisieren. Und gleichzeitig müssen wir eine Sicherheit ausstrahlen und geben. Weil ohne die schaffen wir, demotivieren wir die Leute auf dem Weg und verlieren sie auch. Wenn wir sagen, ja, wir machen jetzt alles anders, es gibt was noch schlimmer ist, nicht nur keine Vorgesetzten mehr, sondern keine Jobtitel mehr. Deine Rolle, die du heute hast, oder dein Job als in der Software, typischerweise zum Beispiel Softwarearchitekt, gibt es morgen nicht mehr, oder andere Jobprofile, die plötzlich verschwinden, da schafft man grosse Verunsicherung. Das müssen wir unbedingt vermeiden auf dem Weg dorthin.
Mhm. Für KMUs, was eignet sich denn da, also wie kann ich denn das Ganze eigentlich anfangen implementieren oder für welche Branche vielleicht noch zuerst? Kann so eine agile Methode spannend sein? Weil agil wird ja oft mit IT in Verbindung gesetzt, aber es geht ja noch viel mehr als nur in der IT um Agilität, oder?
Das ist absolut so. Und IT, wenn wir nochmal genauer heranschauen, dann haben wir auf der einen Seite die Software entwickeln. Und wir haben auf der anderen Seite die Systeme bauen und betreiben. Und schon das sind zwei sehr unterschiedliche Aspekte. Und wir können eigentlich aufteilen oder unterscheiden von drei Arten von Agilität. Das eine ist dort, wo man sehr wissensintensive Arbeit leistet, wo man etwas kreiert. Produkt kreiert. Und das ist nicht nur jetzt in der Software oder Softwareentwicklung, sondern zum Beispiel Kreativbranchen wie Marketing oder auch Produktentwicklung oder Dienstleistungsentwicklung in jeder Branche. Das ist so der eine Teil. Das sind dort, wo die klassischen Methoden wie Design Thinking oder Customer Experience Design, User Experience Design oder auch Scrum zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite haben wir alle Organisation, und das sind ja eigentlich wirklich alle, wo Prozesse im Vordergrund stehen oder haben. wo es darum geht, in einer geordneten Form eine Leistung zu erbringen. Und zwar immer die gleiche. Wenn wir Schrauben produzieren, dann sollten immer Schrauben rauskommen am Schluss. Und idealerweise immer die gleichen. Und auch die mit der richtigen Qualität. Für das braucht es einen klaren Ablauf. Und in diesem Ablauf innen, oder in dieser Abfolge von der Produktion, wenn wir Dienstleistung erbringen, dort die Prozesse verbessern. Das ist ein anderer Aspekt von Agilität. Und dort schafft man dann meistens mit so Lean oder Kanban, wo die Mitarbeitenden selber oder mithelfen, schlanker zu werden, effizienter zu werden, Fehler rauszunehmen, Durchlaufzeiten reduzieren, um eine bessere Leistung zu erbringen. Und der dritte Teil ist, wo auch viele oder alle Unternehmen betrifft, ist so der Kulturaspekt, wie wir es auch schon angesprochen haben. Wie gehen wir miteinander um, um mehr Eigenverantwortung reinbringen, um einen besseren Umgang pflegen miteinander und schliesslich auch eine bessere Leistung bringen nach Hause. Und dort gibt es die Methoden von Soziokratie oder rollenbasierten Organisationen, manchmal auch OKR oder Objective and Key Results, die helfen, die Unternehmen oder eine Organisation vielleicht dynamischer, agiler, weniger starr, freundlicher zu gestalten.
Ja, weil OKR ist ja quasi zukunftsgerichtet, oder? Und das Gegenteil eigentlich irgendwo durch zum KPI, wo ja eigentlich rückwärts orientiert ist. Also die Kennzahl, die Key Performance Indicator oder Indikatoren. Was mich noch wundern ist, vor allem jetzt, wenn man in die Produktentwicklung geht, und das kann in der Softwarebranche sein oder allgemein einfach eine Produktentwicklung. Was ist denn der Vorteil, wenn ich mit der agilen Methode arbeite?
Der Vorteil ist, oder wenn nicht ganz klar ist, was wir machen müssen, dann tue ich mich durch die agile Arbeitsweise schrittweise daher tasten. Das heisst, typischerweise, wir haben eine Annahme. Zum Beispiel, unsere Kunden hätten gerne rote Farbe bei unserem Produkt, was es auch immer ist. Und stimmt jetzt das? Wir wissen es nicht. Sagt es uns niemand. Also malen wir das Produkt mal rot an. Oder machen einen Prototyp. Probieren das aus mit Kunden. Schauen das Feedback an, die Reaktionen. Und mit diesen Reaktionen lernen wir mehr über unsere Kunden und das Produkt im nächsten Schritt wieder anpassen. Das heisst, die agile Entwicklung von Produkt funktioniert dann am besten, wenn nicht so recht vorhersehbar ist, wie das Kundinnen, Kunden auf unsere Leistung werden entwickeln oder wenn wir selber gar nicht so recht wissen, was das Produkt schlussendlich wird sein. Und heute, wo Produkte ja immer komplexer werden, weil oft nicht mehr einfach etwas Mechanisches ist oder eine einfache Dienstleistung, sondern aus verschiedenen Elementen besteht, eben sehr schnell kommt eine App ins Spiel oder irgendwo noch ein Prozess, wie diese Sachen miteinander zusammenspielen, damit das beste Kundenerlebnis entsteht. Auch das kann man normalerweise nicht gut voraussagen. Oder wenn man es voraussagt, liegt man falsch. Und darum empfiehlt es sich so in einem einfachen, schrittweise vorzugehen. So Prototypen können ja auch sehr einfach sein. Also wir haben bei Marketingkampagnen so entwickelt, da sind wir mit einem selber bastelten Armbändchen auf der Strasse gestanden und haben die Leute in eine Interaktion gebracht, die gerade auf der Strasse waren, wie wenn du jetzt den Schokoriegel kaufst und für Rappen mehr zahlst für Nachhaltigkeit, würdest du das machen oder nimmst du lieber den anderen Schokoriegel, der für Rappen günstiger ist und nicht so nachhaltig produziert wird. Und wenn dann ganz viel so Schokoriegel gekauft ist, kommst du das Armband lieber, um den Leuten zu zeigen, dass jetzt du ganz eine nachhaltige Person bist. Wie fühlt sich das an für dich? Und die Reaktionen dort auf der Strasse von den Leuten, wie sie mit dem umgehen, mit der Situation, was sie dann sagen, das ist das, was man sucht in der iterativen Entwicklung. Und mit diesen Insights kann man den nächsten Schritt gehen und das Produkt oder eine Lösung weiter detaillierter ausgestalten und weiterentwickeln. Und die Prototypen werden immer grösser und irgendwann hat man das fertige Produkt.
Genau, ja, okay. Also es gibt ja verschiedene. Einerseits Prototyp, dann gibt es MVP, also Minimum Viable Product, genau, danke. Wir haben aber auch Piloten, also je weiter wir quasi als ganzes Produkt kommen, desto eher kommen wir als MVP. Und je weniger ausgereifter quasi das Produkt ist, desto mehr sind wir quasi beim Proof of Concept. Und der Prototyp der deckt so ein bisschen alle die Felder ab eigentlich. Das gibt ja wirklich mal einen groben Abriss eigentlich von dem ganzen Produkt.
Ja, man kann auch sagen, der Prototyp ist mehr wie eine Technik, um etwas herauszufinden. Und jetzt, man von einem Minimal Viable Product redet oder von einem Minimal Marketable Product oder von einem Minimal Sellable Product oder von einem Proof of Concept, ist der, welcher Reifegrad so ein Prototyp hat und welche Fragestellung, dass wir auch prüfen. Also wenn wir von einem sogenannten Minimal Sellable Product reden, dann muss das schon ein sehr ausgereiftes Produkt sein, damit man es versuchen zu verkaufen und nicht nur, schau es mal an, drück mal ein bisschen um und sag mir, wie es funktioniert. Was man dort zum Beispiel manchmal auch sieht, dass man mit einem anderen Brand ein Produkt lanciert und mal ausprobiert in einem Teilmarkt oder ohne sich die Marke kaputt machen, wie das funktioniert. Und aus dem muss man dann lernt und die Learnings dann zurückzieht aufs eigene Hauptprodukt. Dass man eine Budgetmarke lanciert, zum Beispiel, oder mit einer Budgetmarke schafft, wo keine Services dabei sind und nicht so sensitive Kundschaft hat und dort dann die Kerneigenschaften vom Produkt abtesten. Das sind dann schon sehr, sehr, sehr grosse oder teure Prototypen. Da muss man sich schon sehr sicher sein, was man machen will.
Okay. Ja, also ich denke, mit der agilen Methode ist natürlich auch seitens, wenn das Bild noch nicht ganz klar ist vom Produkt, wo man grundsätzlich erzeugen will, kann man mit agilen Methoden sehr rasch Veränderungen vornehmen im ganzen Prozess. Was natürlich, wenn du quasi ein Wasserfallprinzip hast, also Wasserfall von quasi ganz, ganz hierarchisch jetzt in dem Fall, etwas tust produzieren, dann hast du also einfach das Endprodukt und am Schluss ist eigentlich gar nicht das, was das Bedürfnis ist vom Kunden. Und das wäre dann einfach schade. Und mit agilen Methoden, deswegen bewährt sich das in der IT natürlich sehr, weil in der Softwareentwicklung oder allgemein in der Entwicklung, dort kannst du natürlich so ein bisschen dagegen steuern.
Ja, und du sagst sehr gut, und das werde ich noch mal rausstreichen, ist dann, wenn man es nicht so genau weiss oder nicht kann wissen. Also wenn ich eine Brücke muss bauen, klar, ich habe keine Ahnung von Brücken bauen, also ich müsste es auch so machen, ich muss einfach mal eine Brücke bauen und dann drüber laufen und wenn sie hebt, ist gut, wenn sie zusammenkracht, muss ich dann anders bauen und dann wieder drüber laufen und bis ich dann eine Brücke habe, wo nicht mehr zusammengeht. Aber wenn man im Bereich ist von Brücken oder von einem Thema unterwegs ist, wo es eine Physik gibt oder Naturgesetze, wo man kann berechnen kann, wo es auch Leute gibt, Experten, die wissen, wie es geht, dann ist es nicht so das ideale Vorgehen, sich da schrittweise daher zu tasten. Und dann macht jeder einen Plan und dann hat auch so ein Wasserfallvorgehen durchaus seinen Vorteil. Ist in der Regel effizienter und günstiger als herzutasten. Tunnelgraben, ich kann schon mal einen Gotthard stehen und einfach mit dem Pickel reinhauen und ein bisschen mit durch den Berg wühlen. Geht auch irgendwie, aber es wird nie so effizient sein, wie wenn man es planen kann. Und man kann es planen, weil es eine planbare Materie ist. Und so eine gute Entscheidungskriterium, sollten wir jetzt eher agil vorwärts gehen oder nicht, ist, wenn man ein paar Fachleute fragt, Expertinnen, Experten, Fragen 10, und ich komme 11 Antworten über, das ist eher ein Umfeld, wo man vielleicht experimentieren müsste, weil man es nicht kann wissen. Und wenn ich 10 Expertinnen, Experten frage und so, zwei, also im Sinn von, alle sagen etwas Gleiches, dann ist es wahrscheinlich eher ein Umfeld, wo planbar ist und dann lohnt es sich auch geplant vorzugehen.
Kann ich dann grundsätzlich auch als Unternehmer eher auf Marktveränderungen und Marktbedürfnisse durch Agilität reagieren?
Ja, vor allem dort, weil wenn sich der Markt verändert, weiss es ja niemand, wie sie wird sein. Und weil es verändert sich ja und das Konsumverhalten verändert sich oder die Bedürfnisse verändern sich, die Player verändern sich und gerade dann in solchen Situationen ist natürlich die agile Vorgehensweise sehr, sehr, sehr vorteilhaft, weil wir vielleicht zusammen mit dem Markt unsere Leistungen verändern, mitverändern oder wir durch neue Produkte oder andere Produkte, andere Leistungen, den Markt helfen, mittreiben und gestalten. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber auch dort liegt man ja nicht immer goldrichtig. Und man probiert es einfach, also man muss es halt mal ausprobieren oder etwas in den Markt setzen und schauen, wie sie reagieren und dann nachziehen. Wir sehen das auch bei den grossen Playern. Bei denen kann man ja auch abschauen, oder? Schlau kopiert ist auch gut. Und Spotify hat, wenn wir wieder lesen können, in den letzten 2 Jahren neue Preismodelle ausprobiert. Da haben sie zuerst mal in Südamerika das Account-Sharing abgeschaltet und neue Abo-Modelle eingeführt und quasi so geschaut, wie funktioniert das dort. Vielleicht auch in einem Markt, der ihnen nicht der wichtigste war. Das war übrigens Netflix, nicht Spotify, Entschuldigung, Netflix. Und dann sind sie nach Nordamerika gegangen und dann später haben sie es auch zu uns übergebracht. Also manchmal sieht man es auch bei der Automobilindustrie, dass sie in einem Land oder in einer Ländergruppe ein neues Fahrzeug lancieren, quasi dort schauen, wie das ankommt und dann mit diesen Erkenntnissen in anderen Märkten oder globaler unterwegs sind. Also die Vorgehen, die sind sehr weit verbreitet, auch bei den Grossen, nicht nur bei den Kleinen.
Ja, vor allem bei denen muss es weit verbreitet sein, weil die haben natürlich, die sind viel schwerer zum rasch reagieren, weil halt einfach die Strukturen natürlich eine gewisse Komplexität mit sich bringen. Würde es mich noch wundern, würdest du Agilität, ich meine, wenn ich jetzt ein Startup gründe, dann kann ich ja von Grund auf entscheiden, tue ich mich agil aufstellen oder nicht. Aber gehen wir mal davon aus, es ist ein KMU, Gewerbe, und der entscheidet, ja, ich möchte eigentlich künftig mich agil aufstellen. Siehst du das, also ist das ein strategischen Entscheid, ist das quasi im Rahmen von einem Strategie-Workshop, wo man das tut, besprechen? Oder wie kommt man zu dieser Entscheidung? Was sind so vielleicht auch deine Erfahrungen aus der Praxis?
Ich würde strategische Entscheidung schätzen, wenn es auch eine langfristige grosse Bedeutung hat für das Unternehmen. Oder man sagt, wir sind dann wirklich auch besser oder anders als heute. Oder wir können dann etwas, was wir sonst nicht könnten. Und jetzt, wo das man muss ansetzen muss, hängt sehr von der spezifischen Herausforderung vom Unternehmen ab. Also Gewerbe, da hat man dann eher agile Formen von Disposition, ist ein typisches Gewerbe. Ich habe einen Handwerksbetrieb, meine Kolleginnen und Kollegen sind mit dem Fahrzeug unterwegs, reparieren, sei es Türfallen oder Sanitäranlagen oder wie auch immer, da muss man die Touren planen, zum Beispiel. Oder im Spitex ist nicht unbedingt Gewerbe, aber auch so die Tourengeschichte, also ich gehe zum Kunden, zu einer Kundin raus und woher, das ist etwas, wo man oft den Leuten in die Hand geben kann, wo sie können sich selber einbringen, was ihnen eher liegt und passt, auch wenn man Schichtbetrieb hat. Wenn kann ich eher mal oben arbeiten, eher mal morgen früh, oder es muss nicht Schichtbetrieb sein, aber über eine grosse Zeitspanne einen Arbeitstag hat. Und die Personen untereinander, wenn man einander die Aufträge miteinander ausjassen und zuspielen, kommen oft bessere so Einsatzpläne raus, als wenn einfach irgendjemand zentral das steuern. Und das kann schon ein Aspekt sein von Agilität oder jetzt von Mitarbeiterbeteiligung oder mehr Eigenverantwortung, wo kann helfen, ein besseres Klima schaffen, wo kann dazu führen, dass wir mit mehr Freude gehen arbeiten, wo dazu führt, dass wir Kunden besser bedienen, wo dazu führt, dass wir mehr Kunden überkommen, wo dazu führt, dass es uns besser geht und wir dann vielleicht können wachsen und so als Gewerbsbetrieb ganz eine andere Position können entwickeln, als wenn wir das zum Beispiel nicht würden machen. Das wäre so eine einfache Veränderung im Betrieb, wo jetzt mit dieser langfristigen Perspektive schon einen strategischen Impact hat.
Ja, absolut, das verstehe ich jetzt vollkommen. Ja. Thomas, hast du gerade ein paar Tipps, wo man den Unternehmer, sofern das Unternehmen da in dem Podcast einhört, könnt mit auf den Weg geben? Und man sagt, ja, wenn du mal den ersten Schritt machen willst, dann ist das ein bisschen der Weg, wo du anfangen beschreiten.
Sehr gerne. Du hast vorher angetönt, also die Verunsicherung, wenn man auf den Weg geht, heisst auch, wie bringe ich die Leute mit, wie kann ich die Leute motivieren für so eine Veränderung, weil Niemand hat gern Veränderung auf der Welt. Also wirklich, niemand hat das gern, etwas anderes zu machen, typischerweise. Und darum muss man die Veränderung auch schmackhaft machen, den Mitarbeitenden, den Kollegen. Man muss erklären, warum es jetzt wichtig ist, dass wir uns anpassen, dass wir uns neu aufstellen, dass wir uns neu organisieren, dass wir in Zukunft anders arbeiten, zum besser arbeiten. Und da hilft so ein einfaches Storytelling, das, wo damit anfängt, und das ist auch etwas ganz Wichtiges, zum Sicherheit zu schaffen, wenn man zuerst mal rausstreicht, wo wir eigentlich sind und was wir alles gut gemacht haben in der Vergangenheit, um hierher zu kommen. Und nicht gerade als erstes sagt, oh, wir müssen jetzt alles anders machen, weil ich dann als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter gerade sofort das Gefühl habe, ich arbeite nicht gut. Das ist ja alles schlecht, wir müssen jetzt anders machen. Nein, wir haben glorreiche Zeit hinter uns und da ist auch sehr viel Gutes im Unternehmen. Es kann auch helfen, festhalten, was wollen wir im Moment nicht verändern, weil das ja eigentlich gut funktioniert und so eine stabile Sockel schafft. Und dann aber auch ganz klar sagt, was passiert jetzt da draussen? Digitalisierung, die vorwärts schreitet, KI, Bot, wo kommt, oder Konkurrenten, oder Kunden, die etwas ganz anderes wollen, oder wir finden keine Mitarbeitenden mehr, weil die Leute wollen anders arbeiten. Das ist eine Veränderung, die wir nicht beeinflussen können, die wir auch nicht dafür können. Das ist nicht deine Schuld. Das ist die Welt, die sich verändert. Und wenn wir auf die nicht reagieren, dann haben wir keine Zukunft. Oder wir glauben, dass wir keine Zukunft haben. Und dann kann ich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter verstehen, genau, ja, wir müssen etwas machen. Und erst dann kommt dann so der Schritt von, ja, und was machen wir jetzt? Respektive, lass uns Eigenverantwortung stärken oder kundenzentrierter unterwegs sein, näher hergehen. Du hast Zukunft mehr Verantwortung, um mit den Kunden etwas Gutes zu tun. Also ich weiss, so ein Beispiel von früher, das Callcenter in der Telco-Industrie hat es mal gegeben, dass so Callcenter-Mitarbeiter, die einfach dürfen Gutschriften machen, Kunden, einfach so, ohne Chef zu fragen oder Vorgesetzte zu fragen, um dort Goodwill zu schaffen. Das ist zum Beispiel so etwas, oder ich übertrage Verantwortung den Leuten draussen, dass sie mit den Kunden können interagieren, das Budget zum Gipfel mitbringen oder so. Kann mal eine Initiative sein. Oder? Und dann zusammen, also was es dann auch noch braucht, wir hatten, warum war die Vergangenheit glorreich gewesen, wo stehen wir heute, was sind die Veränderungen, darum müssen wir etwas anpacken. Und jetzt so die Orientierung, etwas anpacken, ja was, wie heisst das, wie könnte in der Zukunft unser Unternehmen aussehen, wie stellen wir uns das vor, an was würden wir erkennen, dass unser Unternehmen jetzt besser dasteht, dass man die Herausforderung gemeistert hat. Und wenn jetzt das Beispiel ist mit, Wir haben eine andere Kultur, die freundlicher ist. Es wird vielleicht heissen, ja, wir mitarbeiten, es gibt mehr Feierabendbier, wo die Leute auch freiwillig teilnehmen. Oder wir sehen mehr Lächeln auf den Gängen. Oder wir haben mehr Spontanbewerbungen, weil die Leute uns gut finden. Das wäre so ein Aspekt, das könnte ein Aspekt sein von einem Bild von Zukunft, wo wir alle wie sehen, wie es dann könnte sein, wenn die Welt besser ist. Und so das sehr einfach, 5 einfache Schritte überbringen, vermitteln und für das einstehen. Das ist so wie der erste grosse, wichtige Tipp, den ich allen würde das Herz legen, wo jedes Unternehmen verändern oder in die Richtung gehen.
Also was ich für mich ganz klar auch rausgehört habe, als einer von diesen 5 Schritten, ist quasi wie ein Bewusstsein schaffen, dass man eine Veränderung will.
Ja, unbedingt. Und dann auch die Möglichkeit geben, den Leuten sich selber können zu verändern und zu engagieren in der Veränderung. Nur so gibt es dann auch Kraft am Boden.
Ja, Thomas, ich würde das ehrlich gesagt gerade als Abschlusswort nehmen. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, wo du den Zuhörerinnen und Zuhörern möchtest mit auf den Weg geben?
Ich war diese Woche an einer Konferenz und da ist auch die Frage gekommen, was braucht es jetzt als Führungskraft? Und den Tipp werde ich hier weitergeben. Es braucht vor allem auch den Willen, Fähigkeit und Hoffenheit, sich selber zu verändern. Ich glaube, als Unternehmer ist der allererste Schritt die Einsicht oder der Mut auch, sich selber zu bewegen in dem Ganzen. Weil es wird ohne eine persönliche Veränderung nicht gehen. Und für das möchte ich alle motivieren und ermutigen, diesen Schritt zu machen.
Danke, Thomas. Wie können die Leute dich erreichen? Wo bist du auffindbar?
Auf unserer Webseite bei Go Beyond oder auf LinkedIn bin ich zu finden und ich freue mich auf Anregungen, Feedback und auf ein Gespräch an anderen Orten.
Ich werde die Informationen in die Show Notes packen und in dem Sinn wünsche ich dir ganz einen schönen Abend in dem Fall und merci mal für deine Zeit, Thomas.
Danke Stefano für die Einladung, hier für das Durchführen und auch deren wunderbaren Abend mit dem Sonnenuntergang, was ich angekündigt
habe. Danke vielmals, merci. Tschüss, tschüss.
Stopp, hat dir der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn bitte und schicke ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter, wo du das Gefühl hast, die könnten davon profitieren. Die Bewertung vom Algorithmus hängt sehr mit eurer Interaktion ab und der Algorithmus schlägt dann natürlich an potenzielle neue Zuhörer vor. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen spannenden Gast hast, wo du gerne würdest wollen, in diesem Podcast hören, dann bin ich immer offen für Empfehlungen. Du kannst mich unter stefano@reka.consulting kontaktieren und mir eine Mail schreiben und sagen, hey, kontaktiere doch mal den Gast. Und wer weiß, vielleicht ist ja das der nächste Gast in einer Folge, die du wirst anhören. Ich möchte dich an dieser Stelle auch dazu ermutigen, mich auf LinkedIn zu kontaktieren, dich mit mir zu vernetzen. Dort tue ich wöchentlich spannende Beiträge zu verschiedensten Themen, um die digitale und die persönliche Transformation und die Herausforderungen für KMUs zu posten. In diesem Sinne, merci vielmals, dass du bis zum Schluss zugelassen hast und ganz einen schönen Tag.